MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Matthias Brandt liest die zweite von 15 Folgen aus Arno Geigers Roman Reise nach Laredo. Karl V., der abgedankte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und König von Spanien, hat sich ins Kloster Juste zurückgezogen. Er leidet an der Gicht, an Schlaflosigkeit, Fieber und diversen weiteren Krankheiten. Von einer großen Dienerschaft umsorgt, kann sich Karl den Augen aller nicht entziehen und versucht es auch nicht mehr. Kein Moment seines Lebens ist privat und er übt sich im Loslassen. Das Links-Liegen-Lassen der Welt ist eine anspruchsvolle Sache, ist ein Satz, den er sagt, weil er weiß, dass sein Leibarzt Matisse ihn für die Nachwelt aufschreiben wird.
Wenn Karl einschläft, schaut er so unglaublich alt aus. Und er schläft ziemlich oft ein. Immer ist er aus irgendeinem Grund müde oder fiebrig und atmet auch unregelmäßig, was Matisse nicht gefällt. Solange Karl eingenickt ist, verweilt Matisse ohne Anspannung. In Erwartung von nichts. Alles ist vorhersehbar. Nur nicht die Häufigkeit der Wiederholungen, die das Vorhersehbare zu durchlaufen hat bis zu Karls Tod. Eine Frage der Zeit mit nur dem einen Haken, dass die Frage nach der Zeit die wesentliche Frage ist und vorerst nicht zu beantworten. Es reißt Karl die Lider auf. Er weiß nicht, dass er einige Minuten geschlafen hat. Er hebt den Kopf mit einem Blick, als interessiere es ihn, wo er sich befindet. Er betrachtet etwas im Rücken von Matisse, etwas Austauschbares. Matisse weiß, dass man dem alten Mann Zeit lassen muss. Am Himmel fliegen Flamingos. Wenn Karl dem Flug der Flamingos zusieht, entspannt er sich. Er vergisst Matisse, der ihn langweilt. Dort hinten auf einem Baum wirkt eine Krähe, sich tief nach vorne beugend, ihren eigenen Namen heraus. Karl senkt den Blick, er sieht in seinem Schoß die gichtigen Hände und stellt so die eigene Anwesenheit wieder her. Wer solche Hände hat, der existiert. »Stehen Sie bequem?«, fragt er. »Ja«, sagt Matisse, »das ist gelogen.« Matisse lügt oft, im Gegensatz zu Karl. Die Unbequemlichkeit, stehen zu müssen, während hier einer liegt und schaukelt in einem quietschenden Stuhl, den ein Uhrmacher konstruiert hat. Dann auch die Unbequemlichkeit, ein Gespräch führen zu müssen mit einem, der gar kein Interesse hat an einem Gespräch. All diese Unbequemlichkeiten, sinnlos, sie alle aufzuzählen. Von den Flamingos auf die Flamen kommend, fragt Karl ohne Interesse, was hört man aus Flandern? Die Windmühlen drehen sich. Als Karl sich die Windmühlen bildlich vor Augen ruft, wird ihm abermals schwindelig. Er hätte Lust zu lächeln, doch Matisse schaut ihn verdrossen an. Ein Ausdruck, der einem das letzte Körnchen Lebensfreude vergällt. Da überkommt Karl ein schlechtes Gewissen. Er weiß, dass er selbst oft unwirsch ist. Ein zurückgetretener König. Und wie aus weiter Ferne hört er sich sagen, »Matisse, wenn es soweit ist, ich bitte Sie, lassen Sie mich nicht allein. Natürlich nicht. Versprechen Sie mir, dass Sie mich nicht im Stich lassen? Ich verspreche es, mein Herr. Bestimmt? Sicher. Manchmal sage ich Dinge, die nicht gut sind. Nie. Das behaupten Sie nur, weil es Ihnen unangenehm ist. Aber in Ihr Tagebuch schreiben Sie, dass ich manchmal böse bin. Jeder hat solche Momente. Es ist daran nichts Besonderes. Es tut mir leid. Bitte lassen Sie mich nicht im Stich. Niemals, das wissen Sie. Danke. Auch derlei Gespräche gab es schon oft. Karl lässt sich tief in seine Kissen sinken. Ein Seufzen unterstreicht den müden Ausdruck seines Gesichts. Und Matisse geht plötzlich auf, dass dieser Mann, zu dem einst die ganze Welt mit Liebe oder Wut aufgeblickt hat, am Ende seiner Erdentage dasteht mit nichts. Zwischen lauter Einsamkeiten. Und niemand, der ihn aus seiner Verlassenheit befreien kann. Jetzt befindet sich Karl schon wieder kurz vor dem Einschlafen. Die Fähigkeit, verständlich zu sprechen, kommt ihm abhanden. Er murmelt, ich weiß, ich kränke Sie oft. Bei Karl bemächtigt sich die Müdigkeit zuerst der Zunge, wohingegen bei den meisten Menschen zuerst das Denken betroffen ist. Das denkt Matisse, während Karl anfängt, Grimassen zu schneiden, um sich des Schlafs zu erwehren. Karl nuschelt, ich möchte allein sein. Bitte, Lassen Sie sich nicht aufhalten. Mathis' Gesicht hält sich auf. Die Erleichterung ist ihm anzusehen. Karl spürt ein Gefühl der Kränkung. Er sagt sich, man kann es mir nicht recht machen. Nachdem Mathis sich seines Huts vergewissert hat, lächelt er gezwungen und sieht zu, dass er wegkommt. Er geht zu seinem Pferd, bindet es los und schwingt sich mit wehenden Mantelschößen in den Sattel. Eine Zeit lang hört Karl die Hufschläge beim Hinuntersteigen auf dem mit groben Steinen gepflasterten Weg. Und wieder empfindet er die vertrauten Symptome, die ihm manchmal Angst machen und manchmal Freude. Die Sehnsucht nach Normalität. Nach Gefühlen, die er vielleicht nie hatte, Unbeschwertheit, Leichtigkeit, Gelassenheit. Es reißt ihm den Kopf wieder hoch. Ein Stück Schatten ist auf seine Beine gewandert, die unter einer großen Decke aus Katzenfell liegen gegen die Gicht. Seine Beine sind ihm fremd. Da sitzt er im Spezialstuhl, schaukelt unter monotonem Quietschen, sieht trübe auf die Seerosen im Teich, die so zart sind, dass Karl Sorge hat, die Blütenblätter könnten Druckstellen bekommen vom Hinsehen. Er sitzt in der diesigen Sonne, ein milder Septembertag. Zu seiner Linken der ordentliche, mit der Schnur gezogene Obstgarten, eine dreifache Litanei. Dann die Klostermauer vor gereckten Eichen und Zypressen. Zur Rechten der Vorgarten und das nach eigenen Plänen gebaute Haus, ein vorgeschobener Posten. Vorgeschoben bezogen auf was? Dahinter die Klosterkirche von Juste. Juste. Er ist seit anderthalb Jahren in Juste und wartet auf eine Veränderung. Seit anderthalb Jahren ist er in dem verdammten Juste und wird hierbleiben, bis er tot ist. Also hoffentlich nicht mehr lange. Der Ort verursacht ihm Unbehagen, aber er wüsste nicht, wo er lieber wäre. Manchmal geht er in Gedanken andere Orte durch, ohne viel dabei zu empfinden. Er sieht die Orte, aber er sieht nicht sich selbst an diesen Orten. Sich am falschen Ort zu fühlen, ohne dass man weiß, wo man lieber wäre, Mathis hat recht, das ist Verzweiflung. Gott beschütze uns vor dem, was wir uns wünschen. Karl wollte sich von allen Ämtern zurückziehen und endlich die Person sein, die er nie sein durfte. Aber die Person ist nicht mitgekommen. Wo sie geblieben ist? Auf den Schlachtfeldern? In den Geschichtsbüchern? Am anderen Ufer der Geschichte? Er weiß es nicht. Juan Regler, sein Beichtvater, sagt, Karl sei König gewesen, bevor er eine Persönlichkeit habe sein können. Jetzt ist Karl kein König und keine Persönlichkeit mehr. Und obwohl Frei Regler ihm widerspricht, die Vorstellung, ohne die Krone nichts mehr zu sein, hat etwas Lähmendes. Ein Äquivalent zur Gicht, die ihm das Gehen beinahe unmöglich macht. Der Rücktritt hat nicht die erhoffte Befreiung gebracht. Wie kaum je atmete Karl auf, als er in Juste eintraf. Alle freuten sich, ihn einmal richtig aufatmen zu hören. Doch auf die Erregung des Rücktritts folgte die Beklemmung des Stillstands. Eine merkwürdige, düstere Empfindung der Entfremdung. Das Gefühl, dass nach Beendigung der Laufbahn nicht die Persönlichkeit hervorgetreten ist, sondern die Leere. Es heißt, der Mensch ist das, was ihm bleibt, nachdem er alles verloren hat. So verhält sich die Sache. Es ist ein wenig peinlich. Jetzt liegt Karl in seinem Stuhl, den Blick hinunter in die Vera gerichtet. Eine Aussicht, die ihm nichts bedeutet. Ob auch Seerosen im Fieber träumen? Die Sonne wird glasig, der Wind bekommt eine dicke Zunge. Es riecht faulig nach Erinnerungen. Karl ist des Nachdenkens leid. Zu viele Halbgedanken. Er sucht in dem Sessel nach einer behaglichen Lage. Er weiß, sein Körper hat keine Seite mehr, auf der er schmerzfrei liegen kann. Alle Seiten sind verkehrt. Er weiß schon lange nicht mehr, wie er sich entscheiden soll. Das erfolglose Drehen und Wenden. Er hört das Rufen eines Namens. Gleich darauf die gewissenhafte, besänftigende Antwort einer Kinderstimme. Zerstreut oder um der Zerstreuung willen wendet Karl den Kopf. Er folgt der Kinderstimme mit den Augen und sieht auf der steinernen Mauer, die das Kloster gegen die Außenwelt abgrenzt, einen blonden Jungen, der zu ihm herüberspäht. Auch Karl richtet einen vorsichtig spähenden Blick auf den Jungen, auf seinen illegitimen Sohn, der um seine Abkunft nicht weiß, obwohl der Junge beim Majordomus aufwächst. Oberst Quijada hat Karl nichts mit ihm zu tun. Er kennt ihn vom Sehen, Geronimo, damit das Kind einen Namen hat. Aber später, wenn Karl tot ist, wird der Junge einen anderen Namen bekommen. So hat Karl es in seinem Testament verfügt. Durch das Okular seines Fiebers mustert Karl sein jüngstes Kind. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Alle äußern sich mit Sympathie über den Jungen, nur der Gärtner nicht. Weil Gärtner ein grundsätzliches Unbehagen empfinden beim Anblick von Elfjährigen, die so unauffällig durch die Gärten schleichen, dass man ihrer kaum gewahr wird. Und tatsächlich hat der Junge dort, wo er sitzt, nichts verloren, auf der Krone der Klostermauer. Es bleibt unklar, wie lange Geronimo seine Beine dort schon baumeln lässt. Mit der rechten Hand macht Karl ein Zeichen. Den Körper stark verdrehend, blickt der Junge hinter sich, ein wenig verwirrt. Wie um sich zu vergewissern, ob das Zeichen einem der dort stehenden Bäume gilt. Dort sieht er achselzuckende Zypressen. Der Blick des Jungen geht zurück zu Karl, der seine Geste in reduzierter Form wiederholt. Ein Zucken von Hand und Zeigefinger. Kaum wahrnehmbar, doch Geronimo sieht es genau. Was jetzt? In nachmittäglicher Unentschlossenheit ordnet der Junge seine Beine, ordnet seine Gedanken, ehe er sich von der Mauerkrone abstimmt. Was will die Krähe? Denkt das Kind und springt in den Garten. Darauf achtend, dass die auf dem Rücken getragene Armbrust nicht anstößt. Geronimo riecht den Mörtelstaub an seinen Händen, als er sich von der Mauer zum Garten wendend eine blonde Strähne zur Seite schiebt. Der Mann ist ein bisschen komisch, findet er. Er kennt ihn recht gut, weil er ihn manchmal beobachtet. Immer missmutig, immer schwarz gekleidet, schwärzer als alle anderen. Was besagt diese Schwärze? Schwarze Empfindungen? Schwarze Gedanken? Schwarze Aussichten? Ein alter Mann. Dem Jungen ist in jeder Bewegung anzusehen, dass er eins ist mit seinem Körper. Langsam kommt er über das struppige Gras und während er sich nähert, nimmt Karl sich vor, mit ihm über einfache Dinge zu reden. Über normale Dinge. Wie viel der Junge im vergangenen Jahr gewachsen ist, zum Beispiel. Der Junge sieht erstaunlich unfertig aus, sehr kindlich. Wer weiß, es wird sich von heute auf morgen ändern. Karl wird es womöglich nicht mehr erleben. Geronimo beugt vor dem alten Mann das Knie. Karl bedeutet ihm, sich zu erheben. Wie es sich für einen Pagen gehört, schweigt Geronimo, bis Karl das Wort ergreift. Der Atem des Alten geht unnatürlich, als sei hier einer gerannt und habe sich fast erholt. Aber manchmal muss er einen Zwischenschnaufer machen, der dort nicht hingehört. »Rücken gerade«, sagt Karl. Und der Junge streckt gefügig das Kreuz. Er streckt die Arme und legt sie an die Seiten. Er ist derlei gewohnt. »Erzähl mir etwas von dir.«
»Gibt nichts, Senor.
Du wohnst jetzt unten in Cuacos?«
»Ja.«
»Gefällt es dir?«
»Man sieht nur Ochsen.«
Die Stimme ist noch kindlich, ohne jedes Anzeichen, dass sie bald brechen will. Und etwas Zweites kommt Karl zu Bewusstsein. Der Junge redet nicht so tief wie die spanischen Kinder. Man hört ihm die fremdländische Herkunft an. »Hast du Freunde?«, fragt Karl.
»Nein.«
»Gar keine?«
»Nur den Schwindligen.«
»Wer ist der Schwindlige?« Er macht mit dem Kopf eine unbestimmte Bewegung in eine wenig bestimmte Richtung.
»Dort, wo ich früher war, bei meinen früheren Eltern, ich habe gehört, er ist im Manzanares ertrunken.«
»Wer?«
»Der Schwindlige. Es war unklug von ihm, in den Manzanares zu springen. Ich bin froh, dass ich nicht an seiner Stelle bin.«
»Eigentlich falsch«, denkt Karl, »dass der Junge sich hier herumtreibt und man lebt aneinander vorbei. Der Junge gehört unter Leute. Ich müsste mich um ihn bemühen. Niemand in der Familie weiß etwas vom anderen. Was weiß der König von seinem Vater? Was weiß der Vater von seinem Sohn? Traurig. Aber das wird sich jetzt nicht mehr ändern. Mir ist auch oft langweilig«, sagt Karl.
»Man kann es sich vorstellen, dass einem das ewige Liegen bald langweilig wird.«
Die kleine Bemerkung muntert Karls Geister auf. Er lacht. Er hat schon lange nicht mehr gelacht. Es fühlt sich an wie ein Abenteuer. »Vielleicht sollten wir gemeinsam durchbrennen«, sagt er. Auch der Junge lächelt.
In seine sonst verschlossenen Züge kommt Bewegung. Er fragt, wohin? Er fragt mit echter Neugier.
Müsste man sich überlegen.
Karl hebt willkürlich den rechten Arm und lässt ihn schweifen.
Um Mitternacht. Zwei Pferde bei der unteren Gartenpforte.
Der Junge mustert Karl interessiert, zaudernd zwischen Kindheit und Jugend. Seine Brauen gehen nach oben. Karl setzt mit abfallender Stimme hinzu,
das Davonlaufen verlangt die Mitarbeit des Körpers. Und mein Körper ist, befürchte ich, nicht geneigt, diese Mitarbeit zu leisten. Du siehst, in welchen Schwierigkeiten ich stecke.
Mit Blick auf Karls Beine zuckt der Junge die Schultern, als wolle er sagen, dann kann ich dir auch nicht helfen. In Wahrheit sind für ihn alle körperlichen Dinge selbstverständlich. Es gibt keinen Grund, sich den Kopf zu zerbrechen. Der eine hat gute Beine, der andere schlechte Beine. Beides ist normal. Karl indes nickt. Er weiß, er könnte allein nicht aufstehen. Er hängt in dem Stuhl wie eine Fliege im Brei. Die Gicht plagt ihn, seit er 30 ist. Ja, schade. Er muss sich mit dem Unveränderlichen abfinden.
Früher war ich alles Mögliche, jetzt bin ich kranker, sagt er.
Sind Ihre Übel ansteckend, fragt das Kind, wie beim Pestübel, dass einer es vom anderen bekommt?
Du hast Angst, dass ich es dir anhänge.
Ja,
es ist nicht ansteckend. Es kommt davon, dass ich zu viel fresse, zu viel vom Falschen.
Der Junge zögert. Karl sagt,
die Pest kommt wie ein Schuss. Das, was ich habe, ist Folter.
Erschrocken schaut ihn der Junge an. Auch Karl ist erschrocken mit Blick auf das kindliche Gesicht. Er versucht, das beiderseitige Missbehagen zu zerstreuen und macht eine wegwerfende Handbewegung.
Rücken gerade, Menino.
Da fällt ihm ganz etwas anderes ein und er sagt zu dem Kleinen, der nicht weiß, wessen Sohn er ist, zeig mir deine Armbrust. Der Junge schlüpft aus dem Gurt. Don Luis hat sie mir geschenkt. Sie mustern die Waffe. Die vogelhaft geschwungene Form des Bogens, die Verzierungen auf den Beschlägen der Säule, den rötlichen Schimmer des eisernen Stegreifs am oberen Ende des Schafts.
Immer gut einfetten, sagt Karl.
Ich weiß.
Eine prächtige Waffe.
Karl sagt es in der Absicht, dem Jungen eine Freude zu machen. Er bildet sich ein, der Junge werde ihm jetzt schier um den Hals fallen wollen, aber da täuscht er sich. Geronimo weiß eine Menge über Armbrüste, so ziemlich alles, was es über Armbrüste zu wissen gibt. Deshalb weiß er auch, dass diese Armbrust für ein Kind gemacht ist. Im Schaft klafft ein Riss, der langsam größer wird.
Schön sind die Verzierungen auf den Beschlägen, fügt Karl hinzu.
Jetzt weicht die Zurückhaltung im Gesicht des Jungen etwas Lichtem. Das sind Greife, sagt er.
Ich sehe es.
Es gibt nichts Schöneres als einen Greif. Er ist stark und frei. Man muss sich das vorstellen, wie es ist, wenn der Wind unter die Flügel fährt und den Körper trägt. Niemand legt sich mit einem Greif an. Einem Greif kann niemand etwas anhaben. Karl registriert, dass die Begeisterung in den Augen des Kindes etwas Lebendiges erschafft. Er fragt, ob Geronimo schon einmal einen Greif gesehen habe.
Nein, ich auch nicht. In meiner Wohnung hängt ein Wandteppich mit einem Greif zwischen hunderten Blumen, vorne blau gefiedert und hinten von rotem Fell. Sieh ihn dir an, wenn ich tot bin.
Wie der Junge hinüberschaut zur Villa, schaut Karl in die Landschaft. Er weiß, es ist nur ein kurzer Moment im Leben des Kindes, ein flüchtiger Augenblick. Es wäre etwas anderes, wenn das Kind wüsste, dass es vor seinem Vater steht. Doch es gibt kein Gespräch darüber. Nicht über die von kundigen Frauen bestätigte Übereinstimmung der Ohren. Nicht über ihrer beider Geburt am Matthias-Tag, dem eigentlichen Ende des Winters. Karl hat einen Sohn, der Sohn keinen Vater. Nicht an diesem Tag. Aber Karl wird dem Kind einen Namen geben. Er wird ihm eine Zukunft geben. Er wird ihn wie alle seine Kinder in die Höhe heben und in Glanz verderben lassen. Wie er selbst in Glanz verdorben worden ist. Und nun leb wohl, sagt er, verlegen, den schweren Mantel vor der Brust enger schließend. Er reicht dem Kind die Hand und das Kind nimmt die Hand, überrascht, dass an dieser Hand nichts Geheimnisvolles ist. Eine weiche, aufgedunsene, kraftlose Hand, die weniger aus Knochen zu bestehen scheint als aus Knorpeln.
Geh jetzt.
Ein weiteres Mal senkt der Junge das spitze Knie, steht wieder auf und schultert im Weggehen die Armbrust, die auf dem schmalen Rücken größer wirkt. Komischer Kauz, denkt Jeronimo. Und Karl denkt, dass es zu spät ist. Er denkt, dass sich der Junge noch einmal umdrehen wird. Aber der Junge dreht sich nicht um oder in dem Moment, als Karl für einige Sekunden die Augen schließt. In Gedanken an die Frau, mit der er das Kind gezeugt hat. Nach Auskurieren des Trippers hätte er an diese Frau kaum jemals noch gedacht, gäbe es den Jungen nicht. Die Mönche singen das Kyrie Eleison, vom Gesang flackern die Kerzen. Das wenige Licht glänzt unruhig auf den metallenen Kreuzen, die an langen Ketten um die Hälse der Mönche hängen. Die Münder bewegen sich im Takt, die Gesichter jedoch haben nichts miteinander zu tun. Während der eine beim Singen Grimassen schneidet, bleibt der andere ohne Ausdruck. Manche Gesichter glühen. Der Gesang ist verklungen, er hat den Abend nochmals schwüler gemacht. Schwarze Dämpfe verdichten sich im Westen und bilden Gewitterwolken. Die Litaneien in der Kirche kommen Karl so traumartig vor, so bekümmert. Er sagt, ich stehe immer noch da, wo ich vor einem Jahr gestanden bin. Er sagt es, sich wiederholend, da ist nichts mehr zu erwarten. Und endlich bricht eine Frage aus ihm heraus, was es für Freiregler einfacher macht. Was ist los mit mir? Bin ich dumm? Es wird wohl das Gegenteil der Fall sein. Dieses Problem würde einem Dummen nicht entstehen. Die Hände unter der Soutane gefaltet, geht Freiregler vor dem Kamin auf und ab. Der Beichtvater, der Karl helfen soll, auf gutem Weg aus dieser Welt hinauszufinden, ist so sehr mit seinen Gedanken beschäftigt, dass er darüber vergisst, wie viel Zeit vergeht. Oder Karl hat jedes Gefühl für Zeit verloren, weil er so heftig auf eine Erklärung wartet. Letzteres eher. Karl blickt auf die dunklen Wolken, die niedrig über der Wehre hängen, als Freiregler sagt, es liegt im Geheimnis des Menschen, dass er eine umfassende Kenntnis seiner selbst nicht haben kann. Der Mensch ist auch deshalb in Gottes Hand, weil er sich selbst nicht versteht. Verstünde er sich, hätte er sich selbst in der Hand. Doch, Senor Carlos, man darf dabei das Wichtigste nicht übersehen. Hätte der Mensch sich selbst in der Hand, wäre er dann gefangen oder frei? Karl starrt seinen Beichtvater an. Um Zeit zu gewinnen, flüstert er bei sich, gefangen oder frei? Aber er versteht die Frage nicht. Es gelingt ihm nicht, dem Gedanken zu folgen auf eine Art, dass die Worte mehr werden als etwas, das er sofort wieder vergisst. All die Zitate aus Augustinus, si comprehendis, non est Deus, gefangen oder frei? Er selbst. Er hatte sich meistens ganz gut in der Hand. Vielleicht ist, was wir für Freiheit halten, nur die kurze Reise von einem Gefängnis zum anderen. Ein Aufschub. Kein Entkommen. Frei wird, wer sich in Gottes Gefangenschaft begibt, antwortet Freiregler. Lieber in Gottes Hand als in der eigenen Hand. Er betrachtet Karl die ganze Zeit. Karl schließt die Augen. Er hat Schweiß auf der Stirn. Oft schwebt das von Freiregler Gesagte vor Karl in der Luft. Er hat eine Ahnung, dass das Gesagte ihm Erleichterung verschaffen könnte, und dann greift er danach und aller Sinn löst sich auf. Die von einem englischen Kanonenbauer konstruierte Uhr schlägt 7 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hastig spult sie ihr Zählen herunter. Wie ein Kind, das Zahlen aufsagt, ohne zählen zu können. Beim ersten Schlag zucken Karl und Regler zusammen. Wie schreckhaft wir geworden sind, sagt der Mönch. Weil wir unserer Sache nicht sicher sind. Senor, wenn Sicherheit erwünscht wäre, hätte die Schöpfung sie vorgesehen. Sie verstummen beide. So vernünftig die Antwort ist, so rechtschaffen, Karl empfindet Enttäuschung. Er mag es nicht, wenn jemand die Unverständlichkeit der Welt rechtfertigt. Er, der sich des Wohlgefallens, das Gott an ihm hat, bei weitem nicht sicher ist, wäre gerne ohne Zweifel. Seine Zweifel machen ihm Angst. Der Gedanke an die Heretiker und seine eigenen Verpflichtungen gegen Gott machen ihm Angst. Der Gedanke, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung ist, macht ihm Angst. Das Gesicht des vormaligen Kaisers, das am Nachmittag ganz ansehnlich war, ist nun schlaff und fahl. Regler weiß, der Mann geht durch einen furchtbaren inneren Tumult. Regler hätte nie gedacht, dass das Leben in Juste so kompliziert werden würde. Man nimmt an, alles ist einfacher in der Abgeschiedenheit, aber ganz so einfach dann doch wieder nicht. Man wird sehen, wie das alles ausgeht. Jedenfalls kann Regler Karl nicht geben, wonach diesem am dringendsten verlangt. Lossprechung. Oder die Gewissheit, was ihn erwartet. Aber er rät Karl, Vertrauen zu haben. Man gibt ein Reich nur auf, wenn man hofft, ein anderes zu gewinnen. Man tauscht nicht ein Reich gegen das Nichts. Das Gesagte fügt sich dem, was Karl am nächsten Tag vergessen haben wird, beiläufig hinzu. Alles ist vorbei, nur das Reden nicht. Die beiden Männer versuchen es dem anderen recht zu machen und es geschieht das genaue Gegenteil. Sie beenden das Gespräch in großer Verlegenheit. Schließlich küsst Freiregler andeutungsweise Karls rechte Hand, bewegt den Kopf zum Gruß und ist gegangen, bevor Karl zur Besinnung kommt. Der Mönch tritt auf die Galerie und wendet sich nach rechts zu einem der Hintereingänge des Klosters. Karl ist wieder allein mit dem zurückgetretenen König. An den Abenden empfindet er es nochmals stärker. Er hat sehr mit seiner Unruhe zu kämpfen. Nach den vielen Jahren auf Reisen, im Krieg, an der afrikanischen Küste und in deutschen Kleinstädten war er zu der Überzeugung gelangt, er werde niemals wahnsinnig werden wie seine Mutter. Sonst wäre er es längst. Hier in Juste hat ihn diese Überzeugung verlassen. Daran denkt er, als er sich auf zwei Stöcken mühsam in sein Schreibzimmer arbeitet. Bei jedem Schritt stößt er die beiden Stöcke heftig gegen den Dielenboden. Er wundert sich, dass das Haus nicht wankt, dieses ihm fremd bleibende Haus. Wie Kinder sich zu Kindern hingezogen fühlen und Greise meiden, so scheut ihn dieser Neubau. Karl stößt die Stöcke abermals gegen die Dielen. Als er das Schreibzimmer erreicht hat, hält er inne und blickt durch das unmittelbar hinter dem Schreibtisch aufragende Fenster. Die Gewitterwolke nähert sich und dampft an der Unterseite. Bisweilen fährt ein Glühfaden aus einer schwarzen Falte. In der Früh hatten die Frauen gesagt, der Brunnen gehe schwach und da wäre ein Regen sicher gut. Eine Magd, die beteiligt war, das heiße Wasser zu bereiten, geht in diesem Moment nach Hause. Auf dem Weg zum unteren Gartentor ist sie ein dunkler Fleck, der im Wind ausfranst. Wie die Frau rechtzeitig hinunter in den Ort gelangen will, ist allein ihre Sorge. Sonst gibt es niemanden. Gleich wird der Wind die Frau hochheben. Nein, sie ist zu schwer. Alle Menschen sind zu schwer. Morgen wird es neblig sein und der Nebel kriecht ins Haus. Dann beschlägt das Silber wie in der Vorwoche. Da gab es den ersten Nebel des sich allmählich neigenden Jahres. Bescheiden, höchstens so, wie man es in Madrid im Dezember als normal empfindet. Und das Unheimliche war, dass der Nebel sichtbar im Haus stand. Karl wurde kurzatmig. Und später sah man sich gezwungen, fast das ganze Geschirr zu putzen. Die silbernen Sachen waren schwarz geworden. Der Kammerdiener machte den Vorschlag, zur besseren Orientierung auch tagsüber Kerzen brennen zu lassen. Eben jener, der jetzt hereintritt, weil einer von Karls Stöcken umgefallen ist. Karl kann sich nicht mehr bücken. Das Kreuz steht, während die Erde sich bewegt.
Matthias Brandt mit der zweiten Folge aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die USA wollen der Ukraine kurz vor dem Regierungswechsel in Washington weitere Rüstungsgüter im Wert von umgerechnet rund 685 Millionen Euro liefern. Das neue Paket solle sicherstellen, dass sich das Land gegen die russische Aggression verteidigen könne, erklärte US-Außenminister Blinken. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Aline Braun.
Blinken reist heute nach Brüssel, wo die zweitägigen Beratungen der Außenminister der NATO-Staaten beginnen. Mit dabei ist zum ersten Mal der neue Chefdiplomat der Ukraine, Sebiha. Bei den Gesprächen steht der Krieg seines Landes mit Russland ganz oben auf der Tagesordnung. Grund ist die kritische Lage an der Front. Im Donbass müssen die Verteidiger fast täglich Stellungen aufgeben. Ähnlich kritisch sieht Kiew die Frage künftiger Waffenlieferungen der USA. Deren designierter Präsident Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, er wolle die amerikanischen Hilfen stark einschränken oder ganz beenden. Die USA sind mit Abstand die wichtigsten Unterstützer der Ukraine.